Ich spreche heute mit Dr. Roman Köster. Vielleicht stellen Sie sich und Ihr Projekt zu Beginn mal kurz vor, bevor wir heute über den DORS-Plan sprechen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in einem Editionsprojekt, das sich mit Deutschlands weltwirtschaftlichen Verflechtungen im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt. Das ist ein langfristig angelegtes Projekt und dabei bearbeite ich gerade die 1920er Jahre. Da ist das zentrale Thema, dass Deutschland sich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg versucht, wieder in die globalen Wirtschaftsbeziehungen zu integrieren. Das hat eine politische Komponente, eine wirtschaftliche Komponente, eine soziale Komponente und die vielen verschiedenen Spannungsfelder, die sich dabei ergeben, versuchen wir durch ausgewählte Quellen anschaulich abzudecken und zu illustrieren.
Heute sprechen wir über den DORS-Plan konkreter. Vielleicht mal zunächst als kurzer Überblick. Was ist denn der DORS-Plan und was war seine Funktion?
Der DORS-Plan ist ein internationales Abkommen, was in der ersten Jahreshälfte 1924 verhandelt wird und schließlich im August 1924 beschlossen wird. Und der DORS-Plan ist zunächst schlichtweg ein Zahlungsplan für die Reparationen, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zahlen muss. Also es wird festgelegt, wann und wie viel Deutschland an Reparationszahlungen pro Jahr leisten muss. Aber die Bedeutung des DORS-Plans geht über seinen Charakter als einen bloßen Zahlungsplan deutlich hinaus. Es ist eigentlich eine vorläufige Regelung der Reparationsproblematik, die nach dem Ersten Weltkrieg zu riesigen sozialen und politischen Spannungen geführt hat. Und es ist ein erster Schritt hin zu der Normalisierung der deutschen internationalen Beziehungen, die dann schließlich die sogenannten guten Jahre der Weimarer Republik von 1924 bis 1929 begründen. Dafür spielt der DORS-Plan tatsächlich eine ganz wichtige Rolle und deswegen weist seine Bedeutung tatsächlich über die bloß technische Regelung der Reparationszahlungen deutlich hinaus.
Vielleicht können wir das auch noch ein bisschen kontextualisieren. Wie entstand denn zunächst mal die vorangegangene Inflation bzw. Hyperinflation? Was waren denn die politischen Rahmenumstände?
Der DORS-Plan reagiert im Grunde auf drei Krisen, die ganz eng miteinander zusammenhängen. Die erste Krise ist tatsächlich, wie Sie das gerade angesprochen haben, die Inflation, die im Grunde, wenn man streng nimmt, im August 1914 beginnt, als Deutschland, wie andere kriegsführende Nationen auch, sich entscheidet, die eigene Währung nicht mehr an das Gold zu binden, beziehungsweise die Goldbindung der eigenen Währung aufzuheben. Das heißt, Deutschland kann sich zur Finanzierung des Ersten Weltkrieges zunehmend bei der Reichsbank selbst verschulden und dadurch steigt die Geldmenge in Deutschland ganz massiv an. Das ist während des Ersten Weltkriegs noch nicht so sichtbar, weil die meisten Preise in irgendeiner Form geregelt sind. Aber nach dem Ersten Weltkrieg, als die Preiskontrollen aufgenommen werden, wird die Inflation eben sehr, sehr deutlich sichtbar. Also die Inflation ist tatsächlich ein langfristiges Phänomen, das sich seit 1924 im Grunde seinen 10. Geburtstag feiert. Jedoch meint Inflation zu jeweiligen unterschiedlichen Zeitpunkten ganz unterschiedliche Dinge. 1920 ist sie bereits spürbar, aber noch nicht so dramatisch. Sie entwickelt sich dann über die Jahre und ab 1922, ab dem Sommer 1922 sprechen wir von einer sogenannten Hyperinflation, das heißt einer zunehmend beschleunigten Geldentwertung und Preissteigerung. Und das hat dann seinen Höhepunkt 1923 mit den bekannten Phänomenen, also den Geldscheinen, auf denen dann riesige Summen gedruckt sind, wo ein Großteil der Kapazitäten der deutschen Druckereien nur noch dafür verwendet werden, um Geld zu drucken, wo die Reichsbahn eigentlich nichts anderes mehr zu tun hat, als Geld durch Deutschland zu schaffen und so weiter und so weiter. Die zweite Krise, auf die der DORS-Plan sich bezieht, hat mit den deutschen Reparationen zu tun. Im Versailler Vertrag wurde Deutschland dazu verpflichtet, Kriegsentschädigungen an die Alliierten zu zahlen. Das sind England, Frankreich, aber auch Italien, Belgien und andere Länder. Die Höhe dieser Reparationen blieb lange Zeit unbestimmt. Sie wurde dann im Mai 1921 auf die sehr, sehr hohe Summe von 132 Milliarden Goldmark festgelegt. Und das führte in Deutschland zu massiven politischen Verwerfungen. Also allgemein wurde beklagt, die Reparationen seien viel zu hoch. Vor allem, weil zu den Reparationen noch der Verlust an Patenten, verschiedenen Territorien und so weiter hinzukam. Und es gab enorme politische und soziale Konflikte, die um die Reparationen kreisten. Und die dritte Krise hängt damit zusammen, weil nämlich Deutschland dann Ende 1922, Anfang 1923 mit Reparationszahlungen in Rückstand gerät, sagt, sie können nicht mehr bezahlen und daraufhin besetzen französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet am 11. Januar 1923. Das wird von Deutschland mit dem sogenannten passiven Widerstand beantwortet, dass also die Politik der produktiven Pfänder, die die Franzosen verfolgen, dass sie also gewissermaßen aus das Ruhrgebiet für die Reparationszahlung arbeiten lassen wollen, dass das eben nicht funktioniert, weil die Leute in einen passiven Streik treten, nicht zur Arbeit kommen und so weiter. Also diese dreifache Krise aus Inflation, Reparationsproblematik und Ruhrgebietsbesetzung, darauf antwortet der Dawes-Plan und versucht dafür eine politische Lösung zu finden.
Was war denn die Rolle von Gustav Stresemann?
Gustav Stresemann spielt eine Rolle als Außenminister, zwischenzeitlich Reichskanzler. Er spielt eine wichtige Rolle als Verhandler. Jedoch muss man bei diesen außenpolitischen Konflikten bis Mitte der 1920er Jahre immer bedenken, dass die Deutschen im Grunde auf das Wohlwollen der Alliierten angewiesen sind. Also sie können gewissermaßen mit dem arbeiten, was ihnen vorgelegt wird, aber ihre eigene Verhandlungsposition ist ausgesprochen schwach. Das spielt auch eine riesige Rolle in nationalistischen Diskursen, dass die Deutschen bei diesen ganzen Sachen im Grunde gar nicht mitreden können. Insofern tritt er eigentlich in der Inflation als wichtige außenpolitische Figur hervor und er behält ja auch das Amt des Außenministers bis zu seinem Tod 1929, aber er gewissermaßen die eigentliche aktive Verhandlungsrolle für den Dawes-Plan ist notwendigerweise vergleichsweise schwach.
Welche Rolle spielt die Rentenmark?
Die Rentenmark ist ein erster Versuch, die Mark im Krisenjahr 1923 zu stabilisieren. Um die Rentenmark zu erklären, muss man ganz kurz etwas weiter ausholen. Dass Deutschland Inflationsprobleme hat, ist den Sachverständigen bereits während des Ersten Weltkriegs da und wird dann nach dem Ersten Weltkrieg, als die Preise insbesondere 1920 sehr stark ansteigen, auch einer breiteren Öffentlichkeit bewusst. Viele hatten bis dahin noch nicht mehr das Wort Inflation gehört und das wird eben jetzt im öffentlichen Diskurs dann sehr, sehr wichtig. Die Frage ist, warum entwickelt sich die Inflation so lange und warum gelingt es eigentlich nicht, die Mark vorher zu stabilisieren? Das ist eine Frage, die sich in der Öffentlichkeit gestellt wird. Das ist auch eine Frage, die sich die Alliierten stellen, die den Verdacht hegen, die Deutschen würden durch die Inflation absichtlich ihre Pflicht zur Reparationszahlung sabotieren. Das ist ein Verdacht, den insbesondere französische Politiker immer wieder haben. Tatsächlich ist das große Problem, dass die Inflation strukturell bedingt ist. Der deutsche Staat hat nach dem Ersten Weltkrieg verschiedene Probleme. Zum einen ist er sehr, sehr hoch bei der eigenen Bevölkerung verschuldet, weil während des Ersten Weltkriegs sogenannte Kriegsanleihen ausgegeben wurden, die nicht an einen deutschen Sieg gekoppelt waren, also zurückgezahlt werden oder bedient vom Staat mussten sie auf alle Fälle. Durch die Inflation gelang es dem deutschen Staat im Prinzip, die Bürger zur Bezahlung der Kriegskosten zu enteignen. Das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass durch die dauernd hochgehaltenen Staatsausgaben der deutsche Staat in einer schwierigen Phase überhaupt seine Aufgaben erfüllen konnte. Zur Stabilisierung der Währung hätte er eben seine Staatsausgaben sehr stark runterfahren müssen. Das ist aber in einer Zeit, wo es in Deutschland Millionen Kriegsversehrte gibt, wo es Hunger gibt, wo viele Leute auf den Staat angewiesen sind, ein Minimum an sozialer Absicherung zu leisten, sozial kaum durchsetzbar gewesen. Und der dritte Faktor, warum die Inflation so lange läuft, ist, dass es sich dadurch die Preise dass sich dadurch für deutsche Firmen vergleichsweise günstige Exportbedingungen ergeben. In dem Moment, wo der Wert der Mark sinkt, sinkt der Wert deutscher Produkte oder der Preis deutscher Produkte im Ausland und das stabilisiert die Lage in Deutschland in den frühen 1920er Jahren ganz massiv. Auch das nervt die Franzosen kolossal, weil sie eben sehen, dass zum Beispiel deutsche Unternehmen der Schwerindustrie ganz erfolgreich auf internationalen Märkten auftreten, während die eigene französische Schwerindustrie riesige Probleme hat. Und Jacques Seydoux, also ganz wichtiger Staatssekretär im französischen Außenministerium, der sagt auch, die Inflation ist im Grunde ein deutsches Mittel, um uns niederzukonkurrieren und wird mit voller Absicht durchgeführt. Das waren die stabilisierenden Folgen der Inflation bis 1922 und dann führt die Inflation eigentlich zunehmend zu einem Desaster. Und erst dann gelingt es, die politischen Kosten kommunizierbar zu machen, die mit einer Stabilisierung einhergehen. Und das bedeutet eben deutliche Senkung der Staatsausgaben, Senkung der Beamtengehälter, strikte Kostendisziplin des Staates und, was dann sich im Dawes-Plan auch materialisiert, eben eine gewissermaßen Abgabe der nationalen Souveränität, weil Deutschland dann anschließend eben unter internationale Finanzkontrolle gestellt wird.
Sie haben schon von Reparationen gesprochen, wir haben von der Inflation gehört und auch von diesen politischen Umständen. Wie war denn dann eine erneute Zahlung von Reparationen möglich, ohne eine weitere Geldentwertung herbeizuführen? Was genau sah der Dawes-Plan davor?
Der Dawes-Plan als Zahlungsplan bestimmte zunächst, dass Deutschland pro Jahr 1 Milliarde Goldmark an Reparationen zahlen sollte. Zum Teil konnte das auch in Sachlieferungen erfolgen, dass diese Rate dann aber über die nächsten Jahre bis auf schließlich 2,5 Milliarden Goldmark steigen soll. Das sind durchaus hohe Raten und das wurde auch von den Zeitgenossen so wahrgenommen. Gleichzeitig wurden starke Eingriffe vorgenommen, um zu garantieren, dass die deutsche Mark, also die jetzt dann ab dem August 1924 als Reichsmark firmierte, stabil bleibt. Dazu gehörte, dass die Reichsbank politisch unabhängig von der Regierung wurde und das war das sogenannte Reichsbankgesetz wurde völkerrechtlich verankert. Das heißt, das konnten die Deutschen auch nicht einfach ändern. Und das hieß, dass sich der deutsche Staat nicht mehr einfach bei der Reichsbank verschulden konnte, wie er das während des Ersten Weltkriegs getan hatte und auch noch danach. Dieser Weg der Staatsfinanzierung über die Druckerpresse wurde durch den Dawes-Plan also ausgeschaltet. Und dann kam noch hinzu, dass Deutschland einer internationalen Kontrolle unterstellt wurde und das hieß konkret, dass in Berlin ein sogenannter Reparationsagent installiert wurde, der den Deutschen auf die Finger schaute. Dass den Deutschen sowas blühte, das war im Grunde bekannt, weil man eben dafür ein Vorbild hatte und das war Österreich. Also Österreich hat eine Hyperinflation schon im Jahr 1922 erlebt. Dort wurde die österreichische Krone mit Hilfe eines Völkerbund oder über den Völkerbund vermittelten Kredit stabilisiert und die Österreicher bekamen dann mit Alfred Zimmermann, einem niederländischen Politiker, einen Aufpasser gestellt, der eben schaute, dass der österreichische Staat nicht zu viel Geld ausgab. Die Deutschen bekamen dann eben auch einen Aufpasser, ein junger amerikanischer Politiker namens Seymour Parker Gilbert, der dann ein großes Büro in Berlin bezog und eben immer schaute, dass die Deutschen Währungsdisziplin hielten, dass der Staat nicht zu viel Geld ausgab und so weiter. Nur die Österreicher, wenn man so will, hatten gewissermaßen Glück mit ihrem Aufpasser, weil Alfred Zimmermann eben sich sehr, sehr schnell in die Wiener Gesellschaft integrierte und seine ganze politische Gravität aus seiner Rolle als Finanzaufpasser zog, während Seymour Parker Gilbert eigentlich eine sehr, sehr merkwürdige Figur war, der auch in seinem Briefwechsel persönlich eigentlich kaum hervortritt. Er war bei Antritt des Amtes als Reparationsagent noch sehr, sehr jung, also er war gerade mal 32 Jahre alt. Er integrierte sich nicht in die Berliner Gesellschaft, ist nicht auf Empfänge gegangen, hat keine Hinterzimmerpolitik betrieben, sondern saß in seinem Büro und hat schlecht gelaunte Gutachten über die deutsche Finanzpolitik geschrieben. Gerade das war aber für die Deutschen durchaus positiv, weil es eben garantierte, dass ihre Kreditwürdigkeit im internationalen Zusammenhang lange Zeit als positiv angesehen wurde.
Inwiefern sorgte der Dawes-Plan nicht nur für eine Stabilisierung der wirtschaftlichen, sondern auch der politischen Verhältnisse?
Der Dawes-Plan ist in vielerlei Hinsicht der Auftakt für eine relativ kurze Epoche politischer Verständigung, die sich dann im Laufe der Weltwirtschaftskrise ab 1929 zunehmend leider wieder auflöste. Die Stichworte dazu sind zum Beispiel Locarno-Politik, also die deutsch-französische Verständigung 1925. Und der Dawes-Plan spielte dafür eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil er erstens ein internationales Abkommen war, in dem die Reparationszahlungen einigermaßen befriedigt geregelt wurden. er ermöglichte eine Stabilisierung der deutschen Wirtschaft, weil dadurch eben amerikanische Kredite nach Deutschland flossen. Und er bildete den Auftakt für eine deutsch-französische Industrieverständigung, die eigentlich alle seit den frühen 20er Jahren erwartet hatten, weil eben die deutsche und die französische Wirtschaft in vielerlei Hinsicht aufeinander angewiesen war, die aber aufgrund der politischen Spannungen eben nicht zustande kommen konnte. Das betraf vor allem die Schwerindustrie, weil die deutsche und die französische Schwerindustrie in vielerlei Hinsicht komplementär zueinander waren. Das betraf schon die Rohstoffbasis, also die Deutschen hatten die Kohle, die Franzosen die Erze. Alle haben das erwartet, aber Deutsche und Franzosen waren sich so lange so spinnefeind, dass es eben zu dieser Verständigung nicht kommen konnte. Und das wurde dann im Rahmen dieses Dortz-Plans eben möglich. Und das führte dann zum Beispiel 1926 zur Gründung der sogenannten Internationalen Rohstahlgemeinschaft, also eines deutsch-französischen schwerindustriellen Kartells, wo dann noch andere Länder später beigetreten sind. Insofern steht der Dortz-Plan tatsächlich am Beginn der politischen Normalisierung, die sich mit Beginn des Jahres 1924 verorten lässt.
Mhm. Wo lagen die Schwierigkeiten für den Dortz-Plan oder für die Umsetzung?
Die Schwierigkeiten lagen wie eigentlich bei allen großen Streitfragen dieser Zeit in den verschiedenen politischen Interessen der Länder. Und diese Interessen der Länder konnte man auch nicht einfach miteinander in Einklang bringen. Das hatte eben mit den großen menschlichen und materiellen Kosten des Ersten Weltkrieges zu tun. Und wie so oft in der Geschichte kommt es dann zu besonders großen Spannungen, Problemen und häufig auch irrationalen Lösungen, wenn im Grunde alle Parteien Recht haben oder einen Punkt haben. Und das ist eben bei dieser Gemengelage definitiv der Fall gewesen. Die Deutschen hatten das Gefühl, wir haben den Krieg verloren, jetzt werden uns noch Territorien weggenommen, jetzt werden uns unsere Kohlefelder weggenommen und dann müssen wir eben noch Reparationen zahlen. Die Franzosen haben viele Millionen Menschen im Ersten Weltkrieg verloren. Der Erste Weltkrieg hat den Norden Frankreichs größtenteils in eine Mondlandschaft verwandelt. Alle wollten gewissermaßen anschließend dafür kompensiert werden oder zumindest nicht zu hart bestraft werden. Und da gab es ganz, ganz lange Zeit im Grunde keine Versöhnung. Und da gab es auch kaum Möglichkeiten, da einen vernünftigen Ausgleich zu finden. Der Dortz-Plan zeichnet sich dadurch aus, dass hier eben ein gewissermaßen neue Partei ins Spiel kommt, nämlich die Amerikaner, die sich nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich aus allem rausgehalten haben und hier gewissermaßen als Paten eines gesamteuropäischen Stabilisierungsprojekts auftreten. Also der Dortz-Plan ist sehr, sehr häufig ausschließlich als Antwort auf deutsche Probleme identifiziert worden. Tatsächlich sind aber zu Beginn der 1920er Jahre die allermeisten europäischen Länder wirtschaftlich instabil, haben Währungsprobleme, auch die Franzosen sind von einer großen Inflation bedroht. Und hier ist der Dortz-Plan eben nicht nur eine Stabilisierung der deutschen Währung, sondern auch eine Stabilisierung des europäischen Wirtschafts- und Währungsraumes insgesamt. Und das spielt eben eine ganz wichtige Rolle. Trotzdem war angesichts des polarisierten politischen Klimas der Dortz-Plan äußerst kontrovers. Gerade für die politische Rechte in Deutschland wurde die internationale Kontrolle der Reichsbank, der Reparationsagent als finanzpolitischer Aufpasser und der starke Einfluss der Amerikaner als Verlust nationaler Souveränität wahrgenommen und als eine weitere Demütigung der an Demütigung schon so reichen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg. Bei den Franzosen stellt sich immer mehr das Gefühl ein, dass sie im Grunde bei der Durchsetzung der Reparationsforderungen zunehmend alleine stehen. Ja, die Engländer, das englisch-französische Verhältnis hat sich durch die Ruhrgebietsbesetzung extrem verschlechtert, die Amerikaner halten sich raus. Und das Land, das wirklich sich weiterhin von Deutschland bedroht fühlt, nämlich Frankreich, fühlt sich zunehmend auf sich allein gestellt und wie der spätere französische Zentralbankpräsident Mouret sagte, von dem professionellen Bankrotteur Deutschland zunehmend übers Ohr gehauen. Diese Spannungen können im politischen Klima 1924 zwar besänftigt werden, aber dieser Impuls bleibt. Dieses französische Gefühl, von den Deutschen eben zunehmend übers Ohr gehauen zu werden, um ihre berechtigten Reparationsforderungen betrogen zu werden. Wie gesagt, diese Spannungen können im Dortz-Plan moderiert werden und in Form eines Abkommens zeitweise gelöst, aber die politischen Probleme dahinter bleiben und sie brechen dann im Zuge der Weltwirtschaftskrise auch nochmal ganz massiv aus.
Das ist schon das Stichwort. Welche Faktoren führten denn letztendlich in die Weltwirtschaftskrise und die deutsche Bankenkrise?
Gut, über die Ursachen der Weltwirtschaftskrise sind Regalmeter in Büchern geschrieben worden. Das ist tatsächlich ein schwierig in wenigen Sätzen zu beantwortendes Thema. Ich nenne mal bestimmte Faktoren. Insgesamt treffen hier bestimmte Strukturprobleme, unter anderem auf den globalen Agrarmärkten mit einer insgesamt sehr, sehr instabilen finanziellen Struktur, insbesondere der europäischen Wirtschaften, zusammen. Für Deutschland gilt das insbesondere, weil sich hier eben auch die Weltwirtschaftskrise so stark auswirkt. Nach 1924, und das ist eben eine Folge der durch den Dawes-Plan geschaffenen Bedingungen, fließen eine große Anzahl amerikanischer Kredite nach Deutschland, die kurzfristig vergeben werden. Und dann, nachdem im Oktober 1929 an der New Yorker Börse die Kurse zusammenkrachen, sehr, sehr schnell abgezogen werden. Und diese Kredite, also man kann nicht sagen, dass die amerikanischen Kredite direkt die Reparationszahlungen ermöglichen, aber im Grunde kann man durchaus mit Recht von einem sogenannten Schuldenkarussell sprechen. Also die Amerikaner geben Kredite an Deutschland, das ermöglicht den Deutschen, Reparationen zu zahlen, und die Reparationen ermöglichen es Frankreich, England und anderen Ländern, die hohen während des Ersten Weltkrieges aufgenommenen Schulden in den USA zu bedienen. Also die europäischen kriegsführenden Staaten auf Seiten der Alliierten haben sich während des Ersten Weltkriegs in einer Höhe von 10 Milliarden Dollar in den USA verschuldet, und die USA sind während der 1920er Jahre nicht bereit, von diesen Kreditforderungen abzugehen. Und dieses sogenannte Schuldenkarussell, das zerplatzt in der Weltwirtschaftskrise und ist ein wesentlicher Grund dafür, warum es zu der bis heute schwersten Krise des industriellen Zeitalters kommt.
Was ist denn der Young-Plan?
Der Dawes-Plan war im Grunde als Provisorium gedacht, und dieser provisorische Charakter kann man auch an vielen Regelungen oder gerade Nichtregelungen sehen. Also es wurde im Prinzip ein Zahlungsplan festgelegt und es wurde festgelegt, wie Deutschland die Reparationen aufbringen soll, aber es wurde zum Beispiel nicht geregelt, wie gewissermaßen der sogenannte Transfer erfolgen sollte, also wie die deutschen Reichsmark in andere internationale Währung konvertiert werden sollten, die dann die Reparationszahlung ermöglicht. Und allgemein wurde dieses System der Finanzkontrolle, was das der Dawes-Plan installierte, also mit einem Aufpasser und dass die Deutschen ständig eben Rechenschaft darüber abgeben müssen, was sie da finanziell machen, zunehmend als unbefriedigend empfunden. Aufgrund dieses provisorischen Charakters gab es dann schon ab 1928 Überlegungen, eben eine endgültige Regelung der Reparationsproblematik zu finden. Und das findet dann statt im Jahr 1929, 1930 in verschiedenen großen Konferenzen und Verhandlungen, wo dann der sogenannte Young-Plan abgeschlossen wird. Der Young-Plan schaffte nicht die Finanzkontrollen vollständig ab, aber das Amt des Reparationsagenten. Er war wiederum mit einer erneuten Anleihe an Deutschland verbunden und er schuf einen neuen Zahlungsplan für die Reparationszahlung. Im Grunde hat es Gilbert darauf auch immer angelegt gehabt, weil er eigentlich seine Rolle nicht für immer betrachtete, sondern eben auch auf eine endgültige Regelung der Reparationsproblematik abzielte. Das Problem beim Young-Plan ist, dass er in einer Zeit geplant wurde, wo man noch von einer Normalisierung und Stabilisierung der Verhältnisse sprechen konnte, auch wenn 1928 sich am Himmel der Weltwirtschaft schon massive Gewitterwolken zusammenbrauten. Und das wird bis heute auch sehr, sehr kontrovers diskutiert, ob Gilbert und die Alliierten gerade noch gewissermaßen eine Regelung treffen wollten, bevor es zu spät war, oder ob man tatsächlich die Krise, die dann ab 1929 ausbrechen sollte, nicht kommen sah. Jedenfalls war der Young-Plan ein Schema oder ein Zahlungsschema für normale Zeiten. Nur in dem Moment, wo er in Kraft trat und dann auch von einem Bürger in einer Bürgervolksabstimmung eben auch angenommen wurde in Deutschland, da war von normalen Zeiten bereits eigentlich keine Rede mehr. Und deswegen ist der Young-Plan so in dieser Form auch nie vollständig in Kraft getreten. 1931, noch vor der Bankenkrise, kommt es zum sogenannten Hoover-Moratorium, das Reparationszahlungen und den alliierten Schuldendienst für ein Jahr aussetzten. Und 1932 wird dann in Lausanne im Prinzip das Ende des Reparationsregimes beschlossen, weil es eben unter den Bedingungen der Weltwirtschaftskrise mit Millionen Arbeitslosen überall schlichtweg nicht mehr tragfähig erschien.
Es scheinen jetzt einige Jahrestage auf uns zuzukommen. Was sind denn die Jubiläen, die jetzt bevorstehen? Und können Sie da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, wir haben gerade 100 Jahre 1923 hinter uns. Eines der großen Krisenjahre der deutschen Geschichte, weil hier eben Inflation mit Chaos, Hitlerputsch, sozialen Unruhen, Ausbrüchen politischer Gewalt, Ruhrgebietsbesetzung und so weiter zusammengetroffen sind. 1924 und das kommende Jahr, da jährt sich ja der Dawes-Plan 100 Jahre, ist im Grunde das Jahr, was für den Beginn der relativen Normalisierung und der sogenannten guten Jahre der Weimarer Republik steht. Hier hat man eben tatsächlich eine außenpolitische Normalisierung. Man hat durchaus einen europäischen Willen zur politischen und wirtschaftlichen Verständigung. Also es gibt zum Beispiel 1927 eine Weltwirtschaftskonferenz in Genf, wo eine durchgehende Absenkung der innereuropäischen Zölle beschlossen wird. Es gibt das Locarno-Abkommen, was gewissermaßen der große Erfolg von Gustav Stresemann als Außenminister gewesen ist. Also all das, wo man sagen kann, dass sich die Weimarer Republik als eine tragfähige politische Lösung erweist und etabliert, was dann leider ja nicht der Fall war, das geht im Grunde auf das Jahr 1924 zurück. Und dann werden wir 1929, von Feiern kann nun wirklich keine Rede sein, aber eben das gewissermaßen den 100. Jahrestags des Auftakts der großen Depression haben, die bis heute einfach der größte wirtschaftspolitische Einbruch des Industriezeitalters darstellt und eines der wirkmächtigsten, wichtigsten historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts überhaupt. Und 1931, ich weiß nicht, ob man 1931 das wirklich so große Aufmerksamkeit bekommen wollte. Aber das ist eigentlich das Jahr, wo sich dann im Grunde nochmal die Verhältnisse so verschlechtern, dass sich auch in der weltwirtschaftlichen Architektonik sehr, sehr viel verändert. Also 1931 haben wir die große europäische Bankenkrise, die mit dem Zusammenbruch der österreichischen Kreditanstalt im Mai 1931 anfängt, im Juli 1931 den deutschen Kapitalmarkt erschüttert und schließlich seinen unrühmlichen Höhepunkt in Englands Abgang vom Goldstandard im September 1931 findet. Ein wenig bekanntes Ereignis, was aber historisch von höchster Bedeutung ist, weil es danach zu einer Zerplatzen der Weltwirtschaft kommt und einem Zerbrechen der Weltwirtschaft in verschiedene Währungs- und Handelsblöcke, was dann die 1930er Jahre ganz stark prägen wird. Und dann gewissermaßen kommt natürlich 2033 der 100. Jahrestag von Hitlers Machtübernahme.
Das ist jetzt ein hartes Schlusswort.
Ja, aber konsequent leider.
Herr Kösser, es war sehr interessant. Ich danke Ihnen vielmals.
Ja, herzlichen Dank.
Musik